Dann kommen die Löcher rein.
Für die Fenster, über Schablonen werden die angezeichnet.
Zu einer Stichsäge.
Elektrische Blechscheren sind das.
Aber da sitzt keiner, der sägt das mit der Hand aus. So genau sägen kann man
ja nicht. Es wird nicht gesägt, es wird geschnitten wie mit der Schere. Kommt auch keiner ran, der das nicht vorher schon geübt hat.
Und wenn der dann mit der Hand mal zuckelt, dann ist schief.
Wenn er zuckelt, dann ist schief, ja.
Und das ist noch nie passiert.
Aber das passiert nicht.
Das passiert gar nicht.
Gar nicht.
Dein Puzzle, der Inside Puzzle Group Podcast.
Liebe Pössl-Jana, herzlich willkommen zur neuen und aktuellen Ausgabe von Dein Pössl Inside Pössl Group. Wenn ihr einen Summit 600, einen Summit 600 Plus, einen Summit 640, 540, einen aus der Prime-Serie 540, 600 oder 640 fahrt, ganz genau zuhören heute, denn euer Fahrzeug kommt aus einem Gebäude, das in Vielbrunn ist. Vielbrunn liegt in der Nähe von Michelstadt, das Werk. Der H-Line und der Geschäftsführer ist heute bei uns, und zwar der Gerd Jung. Servus Gerd.
Servus Jan, grüße
dich. Schön, dich hier zu haben. Ja. Habe ich das so richtig gesagt?
Du hast das genau auf den Punkt getroffen. Das Gewerk in Vielbrunn, dort werden alle Summits gebaut und dort ist auch die Geburt von dem Summit im Grunde für die Serienfertigung entstanden.
Ich fahre einen 540 Schein.
Ja.
Der kommt auch aus deiner...
Der ist auch aus Vielbrunn. Also wir in Vielbrunn haben natürlich auch die Entwicklung, wo wir Fahrzeuge entwickeln,
ja,
die wir dann in Dachwig zur Produktion geben.
Wie darf man sich das vorstellen? Du bist der Geschäftsführer in Vielbrunn im Werk. Ich habe jetzt so vor Augen so eine große Halle und dann so eine Stahltreppe, die irgendwo hochgeht, und dann ist so ein Büro, was so ein bisschen wie so ein Slide-Out ist mit ganz vielen Fenstern, und da stehst du dann so heroisch drin, die Arme verschränkt und schaust, dass alles passt, oder?
Nein, nein. Das Werk kann man sich übrigens online angucken. Also von Luftaufnahmen gibt es. Das Werk besteht aus drei Fertigungshallen. Wir haben in einer Halle die Entwicklung mit drin, in einer Halle ist auch Bürogebäude, wo die Verwaltung mit drin hängt, und eine reine Produktionshalle. Also wir produzieren auf zwei Linien. Zunächst mal den X250, der ist dir ja bekannt.
Der Citroën.
Der Citroën Fiat Peugeot, das Euro-Chassis, wird auf zwei Linien produziert. Wir fahren in der ersten Linie die Karosseriearbeiten, Fenster, Böden, Himmel, Rückhaltesystem. Dann kommt das Fahrzeug da raus, es ist wieder verschlossen, also Fenster sind drin. Dann geht es in einen Puffer,
ja,
und aus diesem Puffer zerrt dann die zweite Linie. Da geht dann der Möbelbau rein, wird der Möbelbau eingebaut.
Also vorne kommt das Chassis reingefahren und hinten kommt der Kastenwagen rausgefahren.
Genau, das Chassis kommt rein, wird aufgeschnitten, Boden, Himmel, Fenster rein. Dann geht es raus, dann ist Linie 1 fertig, steht in einem Puffer drin und wird dann auch von der Linie 2 geholt.
Was ist Linie 1 und Linie 2?
Linie 1 ist Karosseriearbeiten.
Ach so. Also, das ist der werden die Fenster reingeschnitten.
Genau, ja. Fenster rein, alle Blecharbeiten werden gemacht, alle Stahlteile, Rückhaltesystem wird montiert, Abwassertank, Trittstufe,
ja.
Das ist Linie 1. Und Linie 2 ist reiner Möbelbau.
Dann kommen alles, die Möbel rein. Und Linie 3 gibt es nicht?
Linie 3 gibt es nicht.
Linie 3,
wäre dann Händler.
Schmeißt Fahrzeug. Du dann Champagnerflasche dran und, ja, und schickst den raus?
Ja, so ungefähr, ja.
So kann man sich vorstellen. Ja. Also das Ding wird komplett da gebaut. Da wird auch nichts mehr zugeliefert. Der wird nicht irgendwo danach noch hingefahren oder so?
Nee. Der wird fix und fertig gemacht, kommt dann auf den Lagerplatz und von da aus wird er dann zum Händler verbracht über Spediteure und an den Kunden übergeben.
Wie lange dauert denn so ein Vorgang? Wie lange dauert es, bis vorne das Chassis reinkommt bei einem, nehmen wir mal einen Summit 600 Plus, da kommt er vorne rein, jetzt ist Montag, erster des Monats. Wann kommt er hinten raus?
Der würde am Freitag wieder rauskommen.
Nee.
Ja.
5 Tage?
Wenn er durchläuft, ja.
Ach komm.
Ja.
Ach wirklich wahr?
Wir haben auf der Linie 1 15 Stationen. Auf der Linie 2 haben wir, glaube ich, 18 Stationen.
Ja.
Bis die durch über die Station gelaufen sind, vergehen 3-4 Tage. Und mit Verbringung auf dem Platz wäre der 5. Tag, wäre das Auto fertig. Das ist in der Theorie so.
Ja.
Praktisch natürlich nicht, weil die Fahrzeuge kommen rein, die stehen dann in diesem Puffer. Manchmal eine Woche, manchmal 2 Wochen. Weil die eine Linie ein bisschen mehr produziert als die Linie 2.
Ja.
Um sicherzustellen, dass Linie 2 immer einen gleichwertigen Output hat.
Warum heißt es Linie? Weil es eine Linie ist?
Die Produktionslinie.
Auf
Fertigungslinie.
Da reinkommt. Wir reden gleich über deinen Werdegang, weil du bist, hast eine ganz wilde Geschichte hinter dir. Und dann machen wir es gleich. Und dann reden wir gleich nochmal, wie die Autos zusammengebaut werden, weil ich finde das spannend. Du bist gelernter Schreiner.
Schreiner, genau.
Hast Schreiner gelernt?
Ich habe das in Lübeck gelernt. Bin da gebürtiger Lübecker.
Ja.
Und bin dann als Heranwachsender, sage ich mal, nach Bayern gekommen. Da hat also in Bayern in Arnstein jemand gesucht, der sein Segelschiff ausbaut. Der hat einen Reinke-Schiff, das ist ein Doppelkieler, sich aus Aluminium zusammengeschweißt. 11 Meter lang, 3,60 Meter breit.
Ein Boot.
Ein Boot, ein Segelboot.
Ja.
Und hat da jemand gesucht, der ihm das Teil ausbaut. Und ich habe da in Lübeck, das gab der Lübecker Nachrichtenanzeige gesehen, dass der den gesucht hat. Und habe da angerufen und gesagt, hier, wir sind dann irgendwie zusammengekommen. Ich bin dann nach Bayern, habe mir das angeschaut. Und dann war ich da 5 Jahre mit dem Boot beschäftigt, bis das fertig war. Dann war der zwischenzeitlich, hat er es mal im Eiselmeer gehabt. Dann kam er wieder zurück. Dann musste noch was umgebaut werden. Also das ging dann bis 1995, 96.
Also du hast 5 Jahre da in dem Bootsrumpf da ja. alles eingebaut. Schränke,
ja,
Türen,
ja, genau.
Und so weiter.
Bis das fertig war.
So, und dann warst du in Bayern, hast du gedacht, bist du rausgekommen, hast aus der Luke rausgeschaut und sagst, so, war ganz nett hier eigentlich. Genau. Keine Worte kann, aber so ein bisschen Berge und hier bleibe ich. Finde ich lustig.
War toll. Frau kennengelernt und Familie gegründet. Also das war tatsächlich verwurzelt dann.
Das war Mitte der 90er dann?
Mitte der 90er. Dann waren wir fertig mit dem Boot. Ich hätte dort bleiben können. Da hatte übrigens nebendran eine Kfz-Werkstatt. Der hat so LKW, DKV auf der Autobahn gemacht. Das war denen sein Hauptgeschäft, denen sein Business. Und sein Hobby war halt Segeln. Das hat er nebenbei gemacht.
Großartig. Und dann stehst du da und sagst, was mache ich jetzt?
Was mache ich jetzt? Orientierst dich. Und dann bin ich bei Concorde gelandet. Concorde Reisemobile. Die sind ja damals nach Aschbach gezogen. In Zelling war denen ihr Hauptsitz.
Das sind diese großen Luxusliner. Diese.
Luxusliner, genau. Concorde Liner. Und dann habe ich bei Concorde angefangen. Dort haben die in Zellingen noch eine Halle gepachtet gehabt und da haben die den Concorde kompakt gebaut. Mhm. Und da bin ich rein, habe dann, glaube ich, im Januar dort angefangen, 96.
Als Schreiner.
Als Schreiner, ja, als Schreiner habe ich dort angefangen und da haben wir den kompakt gebaut. Wir haben gebaut 2 Stück die Woche, waren nicht viele. Ich glaube, Pössl hat damals auch nicht viele Fahrzeuge in den 90er Jahren gebaut. Aber es ist dann gewachsen. Gebaut haben wir den dann bis 2005, dann war der Wechsel, also neue Chassis, ja. X250, also vom 244 auf den X250. Und Concorde hatte keine Lust mehr. Wir haben gesagt, wir stellen das ein. Da war dann auch ein Gesellschafterwechsel bei Concorde, wollten das einstellen. War für uns traurig natürlich. Wir waren doch zum Schluss 6 Leute, haben gesagt, was machen wir? Also wollen wir mit Concorde nochmal reden? Wir würden die Entwicklung hier machen, hätten die nichts mehr zu tun. Die würden dann nur für uns den Vertrieb machen. Dann haben wir dann mit denen geredet, mit den Gesellschaftern. Und nach 2 Tagen haben die dann zurückgerufen und gesagt, jawohl, wir machen das, macht uns mal einen Preis für den Ausbau und wir würden das mit euch machen. So, dann haben wir das hochkalkuliert, haben gerechnet, den Ausbau gerechnet, haben denen das angeboten und dann haben die ein Go gegeben. Und dann haben wir 1 Jahr lang für Concorde diese Kompakt ausgebaut.
Anfang der 2000er, 2005?
2006.
2006.
2006, beginnend mit dem neuen Chassis X250.
Da warst du jetzt, stand auf deiner Visitenkarte noch Schreiner, oder?
Nicht mehr ganz. Der war damals ein Inch beschäftigt.
Erster Schreiner.
Und der war damals ein Inch beschäftigt, den haben sie abgezogen ins Hauptwerk runter.
Ja.
Da habe ich mehr oder weniger das Zepter übernommen. Da waren dann noch 5 Leute, habe das Ganze organisiert, habe auch die Verhandlungen mit Concorde geführt.
Das und war aber vor 19 Jahren, also vom Schreiner zum Geschäftsführer ist ja eigentlich...
Ja, da kommen wir dann noch hin. Also 2006 sind wir jetzt. Dann ruft mich der Reimann an, der Jochen war es, glaube ich, und sagt, kennst du Weber? Noch nie gehört, wer ist das?
Ja.
Mitgesellschafter Pössl. Sag ich, nein, kenne ich nicht. Ja, der wird dich bald anrufen und red mal mit dem. Die würden gerne den Concorde Kompakt bei Pössl mit in den Vertrieb nehmen. Und dann hat es nicht lange gedauert, er hat dann noch angerufen, wir haben einen Termin ausgemacht, das kann mich noch gut erinnern, das war irgendwie Winterzeit oder Frühjahrszeit, er hat fürchterlich geschneit, er war dann auch unterwegs und hat dann angerufen, er muss wieder umdrehen. Und 14 Tage später sind wir dann aber doch zusammengekommen und sind dann essen gegangen und es hat wirklich 3-4 Stunden gedauert. Dann war er am Telefon, hat schon 100 Chassis bestellt und dann haben wir, so fing diese Pössl-Geschichte an. Mhm. Dann haben wir für Pössl Autos gebaut, 100 Stück im Jahr.
Das ist viel.
Nur den Concorde Kompakt, da gab es noch nichts anderes.
Wie lange lief das dann von 2006 bis?
Das lief von 2006 bis 2007 und dann kamen die ersten Modelle. Das erste, zweite Modell, also der Tuvin Vario wurde dann entwickelt, also als GFK, alles in der Manufaktur. In Zellingen, GFK-Hochtag. Dann gab es den Vario 545 und den Vario 499 in der Gruppe der Hochtagfahrzeuge. Und das läuft heute noch. Die werden heute noch gebaut, um die 200, 250 Stück. In dieser Zeit haben wir natürlich viel probiert. Es gab dann schon mal einen Summit, weil wir einfach mal was probiert haben. Also mit GFK war der und so. Der ist dann wieder eingestellt worden, weil es nicht funktioniert hat. Und dann war ich irgendwann 2015 auf der Messe. Da gab es noch den Kollegen Martin Hein, der war bei Pössl aber damals im Vertrieb. Und dann bin ich auf der Messe rumgelaufen und dann habe ich was gesehen und habe mir gedacht, jetzt holst du dir mal den Martin Hein und gehst mal mit dem dahin und dann fragst du mal den, ob wir da, schau dir das mal an, das können wir doch eigentlich im Kastenwagen mal probieren. Das sogenannte Schwenkbad. Gab es ja damals nicht. Es gab kein Schwenkbad in dem Kastenwagenbereich. Aber nur die Raumbäder oder die Holzbäder, aber kein Schwenkbad. So, dann ist da Martin mitgekommen und Martin sagt, nee, das geht nicht und das ist alles zu klein und sagt, doch, lass doch mal probieren. Nein, und doch, überleg doch mal, haben wir ein bisschen rumgemessen und dann auf jeden Fall, ja gut, ich habe ihn überzeugt, habe gesagt, okay, das können wir mal probieren. Dann haben wir uns in Zelling getroffen mit Sigi Weber, Markus Wahl und haben das dann mal vorgestellt, das Konzept. Die waren nicht wirklich überzeugt, außer der Markus Wahl hat gesagt, lass doch probieren, was haben wir zu verlieren? Mhm. Haben wir eingebaut, sind dann auf die Händlertagung mit dem Auto, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Wir waren von dem Auto völlig überzeugt. Und dann weiß ich noch, ein Händler saß da im Auto, der hat dann rumgemeckert, alle anderen Händler standen außen rum und haben gesagt, ja. Und der eine saß drin und hat gesagt, so ein Scheiß, da kannst du nicht den Hintern abwischen. Und dann sind die anderen Händler alle weg, haben sich andere Autos angeguckt und sag ich zu Markus, was machen wir jetzt? Hat er gesagt, jetzt bleib ruhig, wir gehen mit dem Auto mal auf die Messe. Aber wir hatten ja den Caravansalon vor uns. Wir lassen das alles so, wir gehen auf die Messe und schauen da mal. Haben wir abgewartet, ich bin dann das zweite Wochenende runtergefahren und dann liefen die da alle mit dem Grinsen rum und die haben dann verkauft ohne Ende. Das Auto ist verkauft worden wie geschnitten Brot.
Wegen diesem Schwenkbart?
Summit 600 mit Schwenkbart. Es hat gefruchtet.
Wahnsinn.
Und dann ist man nochmal auf uns zugekommen, telling, ob wir mehr machen können als diese zwei am Tag. Und haben gesagt, ja, können wir machen, wir gucken mal, was wir rauskriegen in zwei Schichten. Und dann haben wir im ersten Jahr den Summit, glaube ich, 800 Fahrzeuge gebaut in zwei Schichten.
Eine Menge.
Menge. Für die Manufakturen, klar, war für uns auch eine Umstellung. Haben dann viele Leute einstellen müssen und die Produktion halt dahingehend auch so einrichten müssen, dass wir so viele Autos rausgekriegt haben.
Und dann wurde auch entschieden, also oder welcher Position warst du dann in Zellingen? In welcher
Funktion? Da war ich Betriebsleiter.
Betriebsleiter.
Und haben das soweit da unten alles organisiert. Das hat gut funktioniert. Und dann kam der nächste Step. Na klar, diese 800 haben nicht gereicht. Dann kam das erste Werk Vielbrunn. Dann hat natürlich Pössl gesagt, Pössl hat ja vorher nie eigene Fahrzeuge produziert, beziehungsweise immer Produktionsstätten gehabt, so wie die D-Line bei Detlefs produziert wurde oder unsere H-Line-Produktion in Zellingen. Und dann haben wir in Vielbrunn angefangen. Dann wurde dieses Werk gekauft von Pössl in Vielbrunn, ehemaliges Kinzle-Werk, da wurden Tachografen hergestellt und das waren leerstehende Hallen, die wurden aufgekauft, die wurden saniert. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war 2018 oder 2019, wir haben gestartet unter freiem Himmel, weil das Dach saniert worden ist. Die Maschinen, das ist alles neu reingekommen, das Dach war noch gar nicht drauf, da haben wir schon gefräst und haben da losgelegt. Und haben dort dann ein Update vom Summit 600 gebaut, der nannte sich dann Summit 600 Plus, ein Update von dem. Damit sind wir gestartet. Haben dann nach einem halben Jahr schon das tausendste Fahrzeug gehabt, haben dann ein Jubiläum gehabt und dann ist es genauso, hat sich es wiederholt dort in Vielbrunn wie auch in Zellingen. Dann wurden weitere Modelle entwickelt.
Also eine einfache Erfolgsgeschichte und dann wurdest du zum Ritter geschlagen und dann hat man oben im Board gesagt, der Gerd, der hat's drauf, machen wir hier Geschäftsführer.
Ja, so bin ich dann zum Geschäftsführer dort eingestiegen, genau.
Chef ist von alles.
Ja.
Wahnsinn. Du bist jetzt wie lange dabei? Dann seit Mitte, seit 40 Jahren,
im Grunde genommen bin ich jetzt fast 30 Jahre
30
dabei.
Jahre.
30 Jahre.
95 zu 5, ja.
Ja, im Reisemobil.
Wie viele Mitarbeiter sind da bei dir im Werk?
Was haben wir denn? 160.
160?
170 Mitarbeiter.
Wow. Wie viele Autos haut ihr da ungefähr durch?
Wir haben mal gehabt 14, 15 Fahrzeuge von der Kapazität, wo wir machen können.
Was ja am Tag, oder?
Ja.
Am
ja,
Tag?
Am Tag.
Boah.
Am Tag. Also rein und fix und fertig raus.
Und du hast ja vorhin gesagt, Montag kommt der Wagen rein und am Freitag kommt
wäre er in der Theorie fertig, ja.
Ich empfehle auch hier übrigens die Folge mit dem Geschäftsführer, mit Markus Wahl. Da haben wir eine Doppel-Podcast-Folge gemacht, der genau deine Geschichte, aber von der anderen Seite erzählt. Mhm. Auch mit der Erstehung des Werkes in Vielbrunn, dass das finanziell schon eine Spitz-auf-Knopf-Entscheidung war, zu sagen, wir müssen jetzt investieren und das ist jetzt entweder klappt's oder es klappt nicht, dann entweder wir gehen durch die Decke oder wir sperren zu. Da empfehle ich auch da gerne nochmal reinzuhören. Wir packen das auf jeden Fall auch hier in die Beschreibung nochmal mit rein. Da könnt ihr dann direkt reinspringen. Die Abläufe, das ist ja hochprofessionell. Vielleicht können wir mal so einen Durchgang mal machen. Oder kannst du sagen, wie viele Schritte ist, na, du müsstest eigentlich, musst du es wissen, du bist Geschäftsführer. Wie viele Schritte dauert es für einen, wie viele Einzelschritte werden gemacht bei einem Summit Shine 45?
Das sind um die 30 Stationen, wo wir von Station zu Station das Fahrzeug aufbauen. Das heißt, in der ersten Station, was machen wir? Das Fahrzeug wird gereinigt.
Also der Wagen kommt auf den Hof gefahren oder vom Hänger wahrscheinlich, oder?
Nee, es kommt auf den Hof gefahren. Also der Spediteur bringt das Auto.
Ja.
Es kommt auf den Hof, wird eingelagert und wird für die Fertigung dann bereitgestellt, wird geplant.
Dann also, kommt er in die Halle, kriegt eine Nummer oder irgendwie einen Code?
Genau, da ist eine Schlüsselnummer drauf, da kriegt eine Fertigungsnummer, da kommt ein Auftrag an das Auto ran.
Ja.
Dann werden die vorgelagert vor der Halle, die stehen pro Tag, werden die Fahrzeuge hingefahren, die am Tag produziert werden sollen und gehen dann auf Station 1. Station 1 ist ganz klar, was passiert zuerst, wir machen die Ausschnitte rein, die Blechausschnitte, Batterie rein, dann geht's auf die nächste Station.
Und der ist aber dann noch gar nicht, ist ja nackig.
Das ist nackig, das also ist ein reiner Kastenwagen, wie halt so ein Transporter aussieht.
Und
so
die Sitze, sind die schon drin? Und mit nicht mit den Lehnen, oder? Das sind einfach nur Sitze
dann. Nein, das sind richtige, fertige Sitze, die bleiben auch drin. Das sind die Sitze, die nachher auch im Auto verbleiben und wo der Kunde dann auch hat.
Ach so, die Sitze kommen, die werden gar nicht angepasst? Weil die Sitze passen sich ja farblich mit dem...
Schomezüge kriegen sie, wenn... Wir haben gewisse Fahrzeuge in Modelle, wo Serienschonbezüge drauf sind. Mhm. Oder das Original nennt sich Captain Share. Früher waren sie so gold und jetzt sind sie grau-schwarz. Kann man auch angucken. Ist nicht unbedingt schlecht, aber manche Leute wünschen sich halt irgendwas Schöneres. Okay. Machen halt Schonbezüge drauf und hinten dann angepasst, analog zu den vorderen Sitzen.
Ist hinter den Sitzen noch so eine Trennwand? Oder
nee, ist keine Blechwand.
Die ist schon weg.
Es ist offen, ja. Fahrzeuge sind.
Also man kann hinten den Kofferraum aufmachen und kann man praktisch vorne durchschauen.
Genau.
Aber das ist aber jetzt nicht serienmäßig, oder? Oder habt ihr das bei dem Chassishersteller so bestellt? Weil nochmal, ich kenne die immer nur bei so Umzügen.
Ja, das sind der Paketdienstler oder was. Die haben da eine Blechwand drin, eine Schottwand drin, damit beim Bremsen nicht alles und auch die ganzen Pakete nach vorne fliegen oder die Handwerkerkisten, wo hinten ausbauen, wo Werkzeug drin liegt, das nicht am Fahrerhaus landet.
Und was ist jetzt serienmäßig? Mit Wand oder ohne? Also muss der DHL oder Post oder was auch immer das dazu bestellen?
Das kann ich gar nicht sagen.
Weißt du nicht. Also bei dir kommen sie ohne...
Das kannst du einfach, das ist eine Option, denke ich mal, die du mitbestellen kannst, diese Wand.
Kommen sie ohne Wand an?
Die kommen bei uns ohne Wand an. Die kommen an für uns speziell mit einer Kabelvorbereitung für eben uns Aufbauhersteller, dass wir auch gewisse Sachen anschließen können, wie Lautsprecher hinten oder eine zweite Batterie, wie zum Beispiel eine Wohnbaubatterie, dass wir die anklemmen können.
Und dann geht's los. Also dann kommen die Löcher rein?
Dann kommen die Löcher rein für die Fenster. Über Schablonen werden die angezeichnet. In dem anderen Werk, wo wir haben, im Dachweg, da haben wir eine Laserkabine. Die werden die reingelasert bei uns. Wir machen das noch manuell mit Blechschneid.
Mit so einer Stichsäge, oder?
So Knapper, wo man kennt, oder Blechscheren, elektrische Blechscheren sind das, die werden reingeschnitten.
Aber da sitzt keiner, der sägt das mit der Hand aus, oder? So genau sägen kann man
das
ja
nicht. Es wird nicht gesägt, es wird geschnitten wie mit einer Schere. Also das ist so ein Gerät, wo du in der Hand hast und das lässt sich leicht führen. Da wird ein Loch gebohrt, da wird die Säge eingeführt und dann kannst du damit einmal am Strich langfahren und hast dann das Blech ausgeschnitten.
Und wenn da Verschnitt ist, Problem, oder? Dann ist das ganze Ding raus.
Dann ist es hin, ja.
Wie oft passiert das?
Gar nicht.
Gar nicht. Kein Verschnitt, niemals irgendwie die Maschine schräg gelaufen, ausgetickt.
Nö.
Gar nichts.
Da kommt auch keiner ran, der das nicht vorher schon geübt hat.
Okay.
Das sollte der schon beherrschen.
Aber da ist jemand, der die Maschine führt oder macht die Maschine das von selbst?
Nein, der führt die Maschine mit der Hand.
Der führt an der Stelle, wo er ausschneiden muss?
Ja, der führt die Maschine mit der Hand an dem Strich, an dem angezeigten Strich, wo er schneiden muss.
Ach, ich dachte, das ist jetzt so mit Computer oder so. Da ist einer, der, und wenn der dann mit der Hand mal zuckelt, dann ist schief, oder wie?
Wenn er zuckelt, dann ist schief, ja.
Und das ist noch nie passiert?
Aber das passiert nicht, ne.
Das passiert gar nicht?
Gar nicht. Also in meiner ganzen Zeit noch nicht vorgekommen.
Was ist das für ein Mitarbeiter, der so eine ruhige Hand hat?
Das ist ein Metaller, der kann das, der hat das, ja.
Ich habe letztens beim Umzug mitgeholfen, da musste ich irgendwo was, ein Brett ausschneiden.
Ja.
Und da bin ich hochkonzentriert, dass du bloß nicht daneben sägst oder so. Ne? Beim Brett ist egal, aber wenn das Auto kaputt ist, ist halt der ganze Wagen futsch.
Genau.
Der kann das, okay, gut.
Ne, das könntest du auch, würde ich sagen.
Also, ne, das glaube ich nicht.
Nein.
Nein, da muss ich aber vorher drei Flaschen irgendwas trinken, ja? Sanostol oder so. Okay, und dann geht es so, es sind die Löcher drin, dann nächster Schritt. Wir gehen jetzt nicht alle 33 Positionen im Einzelnen durch, aber...
Nächster Schritt wäre dann, dass man die Kanten nochmal mit Korrosionsschutz behandelt, ein Rostschutz draufkommt, dass die dann auch gegen Feuchtigkeit resistent sind, dass dann nichts passiert, nichts rostet. Das machen wir, das wäre der nächste Schritt. Klar, dann die nächsten Schritte an den Stationen am Band sind dann Isolation, Bodenplatte reinmachen, das sind lauter Stationen, wo sie durchlaufen.
Die Bodenplatte, das ist, weil es eigentlich gewellt ist, oder? Das Blech?
Das Blech hat einen Berg und Tal, genau. Das ist ein Blechboden und auf diesem Blechboden kommt eine isolierte Sperrholzplatte, da ist ein XPS drauf als Isolator.
XPS,
also Styrodur.
Wer?
Styrodur. Kennst du Styrodur? Styropor sagt ihr
was. Ach, Styropor, ne? Ja.
Ja, und das ist Styrodur, also hochfestes PU-Material.
Also, dass keine Löcher sind bei den Wellen?
Nicht Löcher, sondern als Isolator ist das, dient der.
Okay, also die Platte liegt da drauf und da sind aber dann keine Rillen mehr da drin.
Genau, das sind keine Rillen, die ist oben plan, also die Oberfläche in deinem Boden, das siehst du ja in deinem Auto auch, du hast einen richtigen Bodenbelag drin.
Ja.
Das ist alles glatt. Darunter befindet sich eben eine Sperrholzplatte, der Isolator. Darauf liegt praktisch diese Platte auf diesem Blechboden.
Jetzt muss ich fragen, weil jetzt bin ich voll im Tunnel drin. Bei dem Bad und bei dem Klo, also werden dann auch Löcher in der Karosserie nach unten eingebohrt?
Ja, sind Durchbrüche. Beim Gaskasten, das Gas braucht ja eine Belüftung oder eine Entlüftung. Gas fällt nach unten, wenn irgendeine Undichtigkeit sein sollte, dass das weg kann. Bei der Küche brauchen wir einen Abfluss. Das Abwasser muss durch den Boden durch. in der Dusche muss das Abwasser weg, im Waschbecken muss das Wasser weg. Mhm. Und dann haben wir das Rückhaltesystem, das geht auch durch den Boden, durch die Bodengruppe, wird adaptiert von unten.
Was ist Rückhaltesystem?
Die Bankketten, wo du drauf sitzt, deine hintere Bank, die zweite Sitzreihe.
Ach so.
Mhm. Das ist die hintere Bank und die geht auch befestigt über die Bodengruppe.
Mhm.
Aha, also durch den Blechboden durch.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wird von außen nach innen gebaut oder gibt es gar...
Also teils.
So mal so, mal so.
Also wenn die Bodenplatte drin ist, in der Bodenplatte sind alle Löcher drin. Also was Belüftung vom Gaskasten oder die Adaption oder die Befestigungslöcher für den Gurtbock, das Rückhaltesystem oder die Abflüsse, die sind alle in der Bodenplatte drin. Mhm. Das heißt, derjenige, der dann das Fahrzeug kriegt mit der fertigen Bodenplatte, wo die im Fahrzeug schon drin ist, setzt seine Bohrglocke an und bohrt genau an der Position dann seine Durchbrüche rein.
Aha.
Durch das Blech durch.
Aha.
Somit haben wir dann praktisch den Durchbruch, wo dann alles durchgesteckt werden kann.
Es ist eigentlich wie so ein großes Überraschungsei, was man zusammenbauen muss in der Reihenfolge.
Ja, ein Ei ist es nicht oder eine Überraschung ist es nicht, das ist schon alles fertig geplant.
Ist es so wie so ein, bei einem IKEA-Schrank, wenn man einen IKEA-Schrank, wenn man den aufbauen will und ich denke mir, ich bin der Coolste von allen, ich kann das auch ohne Beschreibung und stell dann fest, wenn man die Schritte nicht einhält, klappt's nicht.
Genau, es gibt Schritte, wo du einhalten musst oder von der Reihenfolge einhalten musst, ansonsten hast du ein Problem später. Zum Beispiel sind Befestigungen für die Abwassertank, da müssen, bevor die Bodenplatte reinkommt, müssen Schrauben gesetzt werden, die durch den Blechboden durchgehen, eingesteckt werden, abgedichtet werden müssen, damit später der Abwassertank unten befestigt werden kann. Wird es vergessen, sind die nicht drin,
ist Pech.
Kannst die Bodenplatte wieder rausmachen und fängst wieder von vorne an.
Gibt es Stellen im Fahrzeug, dass wenn einem da was reinfällt, dass man, oder wenn man, weiß ich, eine Uhr oder ein Ohrring oder was auch immer, wo man dann nicht mehr rankommt? Beispielsweise jetzt beim Wassertank. Also wenn man da
es irgendwie... Es fällt normalerweise die Löcher, die jetzt da sind, wenn man was durchfällt, fällt auf dem Boden, runter, einen Hallenboden. In der Karosserie wüsste ich jetzt nicht, wo da was hinfallen könnte, wo man nicht irgendwo rankommt, dass man es nicht wieder rauskriegt. Also es passiert eigentlich nicht.
Also 33 Schritte und dann kommen nach und nach die Kabel, also Verkabelung.
Genau, die Verkabelung kommt rein, die Seitenverkleidung kommt rein. Also bevor die Seitenverkleidung reinkommt, wird isoliert, die Seitenwände werden isoliert. Fenster kommen wieder rein, Dachluken kommen rein, Himmel kommt rein. Und so entsteht ein halbfertiges Wohnmobil.
Was heißt halbfertig?
Halbfertig, also ohne Möbel drin. Fahrzeug ist fertig, Boden, Himmel, Dachluken, Fenster,
so.
Seitenverkleidung.
Alles, was zwischen Karosserie
was zwischen Möbelbau ist und Karosserie.
Und dann kommen die Möbler, die Schreiner und...
Genau, dann wird das Fahrzeug zwischengelagert und dann kommt es auf die Linie 2 und dann fangen wir mit dem Innenausbau an. In der Halle 2 praktisch oder auf der Linie 2 fangen wir an mit dem Möbelbau. Beginnt mit der Badkabine, das ist so ein zentraler Punkt. Das Rückhaltesystem ist drin und dahinter wird dann sofort die Kabine aufgebaut. Und von der Kabine aus rum wird dann der Rest an Möbelbaugruppen eingebaut.
Jetzt bist du ja lange genug dabei im Vergleich. Und wir haben es ja jetzt auch im Sommer wieder erlebt, der neue Roadster XT. Es wird immer praktischer, zum Teil auch verrückter mit Lichtsystemen und dies und das. Und du hast ja jetzt diese ganze Evolution mitbekommen. Hättest du dir das vor 20 Jahren gedacht, dass man heute da ist, wo man ist?
Nein. Damals war es von der Geschwindigkeit, von der Entwicklung her, ging es ein bisschen träger zu. Früher gab es ja die Halogenbirnen, 20 Watt. Da hast du 5 Stück drin gehabt, hast du 100 Watt in dem Auto gehabt. Das war ein wahnsinniger Verbrauch. Du hast ja nur eine Batterie gehabt mit 100 Ampere oder 80, 85 Ampere. Der Verbrauch war damals sehr hoch. Die LED-Technik kam dann irgendwann dazu, nach und nach und immer mehr und war auch immer schicker und immer toller und die Beleuchtung spielte dann irgendwann eine ganz große Rolle. Da hat man damals gar nicht so viel Wert drauf gelegt auf Beleuchtung. Da hast du eine Lampe drin gehabt zum Lesen, das war in Ordnung, die war da, aber es war nicht so wertig wie heute.
Technologie hat sich weiterentwickelt, auch die Materialien höchstwahrscheinlich, ja. Was das Thema Gewicht angeht. Ja. Wenn wir jetzt mal ein 3,5 Tonnen Fahrzeug nehmen, ob es jetzt ein Shine ist oder ein Prime oder was ja bis 3,5 Tonnen dann zugeladen ist, was heute verbaut ist in der früheren Zeit, wäre man auf bestimmt eine Tonne mehr gekommen oder so.
Wäre schwerer gewesen, genau, weil man immer wieder daran arbeitet, dass die Materialien leichter werden, auch was die Fertigungstechnik angeht. Früher ist mit einer Dornfräse gefräst worden, die Formteile. Alle Formteile, die im Auto sind, das war eine Fräse, da war ein Dorn drauf, da hast du eine Holzschablone bauen müssen. In diese Holzschablone ist ein Teil eingelegt worden, ist einmal quadratisch formatiert worden, ist da eingelegt worden und am Dorn sind dann die Formate gefräst worden. Die Dinger verschwinden aus den Schreinereien und sind ersetzt worden über CNC-Maschinen.
Und wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, wenn wir die Entwicklung anschauen, also die Materialien werden besser, die Technik wird von der Energie, vom Verbrauch her wird es auch besser, hast du ja hier mit LED und so angesprochen. Wohin geht die Reise und wie viel Luft nach oben ist da noch?
Man legt Wert auf Materialien, die recycelt werden können. Da wird die Reise hingehen, dass wiederverwertbar ist. Irgendwann, wenn die Fahrzeuge alt werden, man muss diese Materialien wieder rausnehmen aus dem Auto. Die müssen irgendwo hin, man entweder verbrannt, man muss sie entsorgen oder man kann sie eventuell recyceln. Das wäre wahrscheinlich schon so die richtige Richtung, wo man hingehen wird. Machen ja die Automobilhersteller, machen das auch mittlerweile ja schon, dass man einfach die Fahrzeughersteller müssen die Autos zurücknehmen.
Nachhaltigkeit im weiteren
Sinne. Nachhaltigkeit, genau. Und auch Punkt Sicherheit. Hat man ja vor 20, 30 Jahren, meiner Kindheit bin ich, mein Vater hätte mitgefahren, der hat keine Kopfstützen
gehabt. Ja, das kenne ich auch noch.
Gurte gab es nicht. Ja. Und das ist natürlich alles. Und der Punkt Sicherheit wächst einfach mit. Wir haben ja jetzt auch unsere Rückhaltesysteme testen lassen, auf dem Schlittentest gemacht, dass wirklich safe ist, dass die Leute sicher sitzen im Fall eines Unfalls. Das wollen wir schon wissen, weil wir bauen die Autos und diese Standards werden immer wieder verbessert.
Was ist für dich der Tip-Top-Game-Changer so der letzten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Jahre, wo du sagst, das war wirklich so ein Durchbruch, das hat alles verändert. Schwenkbad haben wir angesprochen, ja.
Ja gut, das sind die Grundrisse zum einen. Ich sage zum anderen, es ist die Fertigungstechnik. Das war der Wechsel. Die Qualität und die Ansprüche, wo die Kunden haben, die wachsen, sind extrem gewachsen. Ich sage, ein Auto, wenn du vor 20 Jahren den hinstellst, wurde die Fertigungstechnik damals und heute ist es einfach ein Quantensprung. Und dann halt auch der Preis, man kann alles viel wirtschaftlicher bauen.
Wenn man die modernen Autos sieht, und da gehen ja die Asiaten auch sehr weit vor, oder jetzt auch EV, Electric Vehicle, sehr viel mit so Touchscreens und noch mehr Technik. Und ich habe ja auch hier
Ich habe
mit Mr. Kastenwagen gesprochen, der sagte auch, technisch geht da sehr viel. Ja. Wird zum Teil aber wohl nicht umgesetzt, weil die Fehlerquellen dadurch höher werden. Kannst du das so unterschreiben?
Kann ich unterschreiben.
Also ihr könntet deutlich mehr, aber man macht es nicht.
Also ich kann dir jetzt ein Beispiel sagen. Ich bin mit dem Auto runtergefahren, ich will jetzt nicht gerade die Marke sagen. Ich bin mit dem Auto runtergefahren, das Ding hatte 5 Kilometer drauf, ich fahre 10, 15 Kilometer auf der Autobahn, plötzlich leuchtet da im Display auf. Motorstörung, fahren Sie die nächste Werkstatt an, Motor reparieren. Also ein nagelneues Auto.
Ja.
Das Auto ist aber ganz normal gefahren. Also der normale Kunde, also ich als Kunde denke, was ist mit dem Auto los? Ich habe ein neues Auto gekauft, warum leuchtet das auf? Ja. Das hat man vor 30, 40 Jahren nicht gehabt.
Ja, Gerd, muss ich die Frage stellen, warum fährst du auch mit dem Opel daher? Also Entschuldigung, kann ich dir dann auch nicht helfen.
Punkt Technik ist ein Thema, wird auch kommen, also geht kein Weg dran vorbei, das wird auf jeden Fall kommen. Wir sind dann noch ein bisschen auf der Bremse und sagen, wir können, aber altbewährte Technik funktioniert. Machen wir halt. Alles andere liegt schon in der Schublade.
Du hast den Joker in den Ärmel schon reingesteckt, jetzt musst du nur noch rausziehen. Ich sehe schon. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir noch weiter quatschen. Es ist mega, mega spannend. Vielleicht kriegen wir es mal hin, dass wir euch mal besuchen, dass ich mit Mr. Kastenwagen vorbeikomme.
Würde mich freuen, ja.
Nehmen wir Markus noch mit ein paar Kameras und machen mal eine schöne Doku, weil das ist schon eine coole Geschichte. Also, was haben wir gelernt? Vom Schreiner zum Geschäftsführer. Große Geschichte. Wir haben gelernt, dass technisch da noch ganz viel Luft nach oben ist und dass da ganz, ganz viel kommt. Und wir haben gelernt, niemals mit einem Opel-Mietwagen aufs Podcast-Interview, auf den Termin fahren. Gerd Jung, Geschäftsführer vom Werk in Vielbrunn bei Michelstadt. Da kommt da raus, euer Summit 600, 600 plus, 640, 540, die Prime-Serie 540 bis 640. Also großartig. Komm gerne mal vorbei und schau mir das an. Ich finde das eine richtig spannende Geschichte. Danke für die Zeit. Weiter alles Gute.
Hab ich gefreut. Danke.
Dein Pössl. Der Inside Pössl Group Podcast. Mehr Infos auf pössl-group.de.